Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Was wussten die Deutschen vom Holocaust? Das ist eine Frage, die schon die Studenten der 60er Jahre bewegt hat. Und eine aktuelle Umfrage unter Jugendlichen zeigt, das fragen sich junge Menschen heute auch. Die Stiftung Topographie des Terrors in Berlin widmet der Frage nun eine Ausstellung. Gleich ein Gespräch über Informationsmöglichkeiten im Deutschland der NS-Diktatur. Wir besuchen eine Ausstellung zur Tradition des Chiaroscuro, der Hell-Dunkel-Malerei und ihrem Einfluss auf die Gegenwartskunst, und müssen berichten über einen russischen Angriff auf das Welterbe im ukrainischen Lviv. Zuerst aber geht es um einen Angriff auf die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. So jedenfalls werden dort die Pläne von Bundesbildungsministerin Karin Prien gesehen. Das Förderprogramm Demokratie Leben will sie umbauen und damit bei der Bildungsstätte 600.000 Euro jährlich einsparen. Die Bildungsstätte bietet Programme an, die sensibilisieren für Antisemitismus und Rassismus. Es geht um die Stärkung einer offenen, demokratischen Gesellschaft und natürlich um Anne Frank. Juliane Ort berichtet.
Meron Mendel ist sichtlich geschockt. Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank hat vor ein paar Tagen aus der Zeitung erfahren, dass ihm im kommenden Jahr eine Menge Geld fehlt. Es geht um fast 600.000 Euro Fördergelder. Bislang kamen sie vom Bundesfamilienministerium. Ministerin Karin Prien will die Förderung aber zum Jahresende auslaufen lassen. Das hat drastische Auswirkungen auf die Arbeit der Bildungsstätte, sagt Meron Mendel.
Die Ankündigung bedeutet zuallererst einmal, dass wir große Projekte, die wir schon vergangene Jahre gestartet haben, im Bereich der Bekämpfung von Antisemitismus, Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz, Extremismusprävention, komplett eingestellt werden müssen.
Konkret geht es um eine digitale Akademie, die beispielsweise Lehrer und Lehrerinnen oder Menschen in der Verwaltung zum Thema Extremismus aufklären und mit ihnen Konzepte für den Umgang damit entwickeln sollte. Seit 2 Jahren arbeitet die Bildungsstätte Anne Frank daran und hat schon fast 340.000 Euro investiert. Im kommenden Jahr sollte die Akademie online gehen. Ohne Finanzierung wird das aber nichts.
Also das sind jede Menge Arbeit, die rein investiert wurde, mit den besten Fachleuten, auch im digitalen Bereich. Diese mehrere tausend Stunden von Arbeiten von den Experten wird praktisch jetzt in die Mülltonne geworfen. Ich finde das ein unverantwortlicher Umgang mit Steuermitteln.
Neben der digitalen Akademie geht es auch um Fördermittel, die die Bildungsstätte als Teil des Kooperationsverbunds gegen Antisemitismus noch für ein paar Jahre bekommen sollte. 425.000 Euro jährlich. Eine Art Grundsicherung für die Arbeit der Bildungsstätte, sagt Meron Mendel.
Gerade dieser Betrag hat existenzielle Bedeutung für diese Einrichtung. Also es fällt mir schwer zu prognozieren, wie sollen wir weitermachen als Institution, wenn diese gesamte Förderung komplett wegfällt.
Ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums verweist darauf, dass die Bekämpfung von Hass, Hetze und Desinformation auch in Zukunft ein zentrales Aufgabengebiet bleibe. Insgesamt gehe es nicht darum, Gelder einzusparen. Sie werden aber wohl anders verteilt. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es:
Grundsätzlich gilt, jede Organisation kann sich an einem neuen Interessenbekundungsverfahren für das Bundesprogramm Demokratie Leben ab 2027 bewerben, sofern die noch festzulegenden förderrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Gibt es also doch noch Hoffnung für die Bildungsstätte Anne Frank und ihre digitale Akademie? Natürlich werde man sich bewerben, sagt Meron Mendel. Aber ob die Projekte ins neue Konzept passen, bleibt unklar. Den Plan des Familienministeriums, in Zukunft mehr Schulen, Sportvereine und freiwillige Feuerwehren zu stärken, findet Meron Mendel grundsätzlich richtig.
Ich verwehre mich aber gegen diese Kettensägenmentalität. Wir machen erstmal alles platt. Kein Jugendverband, kein Sportverband, keine Kita oder Schule wird Gefallen getan, wenn erstmal die ganze Unterstützung, dass sie von Organisationen wie die Bildungsstätte Anne Frank bekommen, erstmal verschwindet.
Und das in einer Zeit, in der Rechtspopulisten weiter zulegen, wie die letzten Wahlen gezeigt haben. Deshalb, fürchtet Meron Mendel, wird unter dem großen Umbau beim Bundesprogramm Demokratie leben, vor allem die Demokratie leiden.
Wenn wir nicht weiterhin Energie darauf aufwenden, um diese zu bewahren, um von Angriffen zu schützen, dann werden wir alle verlieren. Und ich befürchte, was gerade getan wird, das ist ein riesengroßes Eigentor zugunsten der AfD.
Das Förderprogramm Demokratie Leben des Bundesbildungsministeriums soll umgebaut werden. Die Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank protestiert gegen die geplante Kürzung ihrer Fördermittel. Von der Antisemitismusprävention zur Antisemitismusaufarbeitung. Was die Deutschen wussten vom Holocaust und wie weit sie die Verbrechen billigten oder sogar unterstützten, ob sie Täter waren oder wie viele Deutsche von sich selbst nach dem Ende des Krieges sagten, ahnungslos. Diese Frage, so zeigte zuletzt die Memo-Jugendstudie, beschäftigt offenbar viele junge Menschen. Es hat umfangreiche historische Forschung dazu gegeben und die kommt zum Schluss, dass Kenntnisse über die Ermordung der Juden ziemlich weit verbreitet waren, jedenfalls deutlich weiter, als nach Ende des Krieges eingeräumt wurde. Der Holocaust, was wussten die Deutschen, heißt eine Ausstellung, die von heute an in der Berliner Topographie des Terrors zu sehen ist. Ich habe die Direktorin Andrea Riedle gefragt, warum denn diese Frage trotz aller Forschung immer noch aktuell ist.
Na, ich denke, dass zwar dieses Thema in der Geschichtswissenschaft diskutiert worden ist, aber tatsächlich sind diese Ergebnisse eigentlich kaum in die Öffentlichkeit getragen worden. Also es gibt bislang einfach keine Ausstellung zu dieser Thematik und gleichzeitig merken wir hier an Erinnerungsorten und Gedenkstätten, dass das ein Thema ist, das die Menschen sehr beschäftigt, weil die meisten identifizieren sich nicht mit den Tätern und vermuten, dass sie wahrscheinlich auch nicht zu den Opfern gehört hätten und fragen sich dann, naja, wie hätte ich mich vielleicht selbst damals verhalten?
Welche Quellen haben Sie jetzt benutzt? Ein Kapitel Ihrer Ausstellung heißt Hinweise im Alltag. Versuchen Sie da zu rekonstruieren, welchen Informationsstand man haben konnte?
Ja, das mit den Quellen ist eine wichtige Frage. Die Materiallage ist natürlich schwierig und wir können uns dem Thema auch nur exemplarisch annähern. Also wir versuchen erstmal im ersten Kapitel darzulegen, was aus den Verlautbarungen der NS-Presse eigentlich herauszulesen war. Und in diesem zweiten Kapitel, Hinweise im Alltag, schauen wir, welche Gerüchte, Informationen, Hinweise in der Bevölkerung auch kursierten. Und im dritten Kapitel schauen wir, wie einzelne Personen, die Tagebuch geschrieben haben, diese Informationen versuchen zu bündeln, um so eine Art Gesamtbild von diesen Verbrechen zu bekommen. Und man muss sagen, also einzelne Hinweise und Informationen hatten viele, aber die wenigsten hatten einen Eindruck von der Gesamtdimension des Verbrechens.
Also es war klar, es geschehen Verbrechen, aber das waren immer nur Ausschnittwahrnehmungen. Man konnte nicht darauf schließen, dass es ein so gewaltiges Verbrechen ist?
Ja, das war eher schwierig zu erkennen, die Gesamtdimension. Allerdings war es dann so, auch dass ab 1943 das NS-Regime auch gar nicht mehr die Massenverbrechen leugnete, sondern mit Andeutungen eigentlich auch bestätigte. Also es gibt auch eine zeitliche Dimension, wann man wie viel wissen konnte. Und das hängt damit zusammen, dass das Regime die Bevölkerung auch zu Mitwissern und zu Komplizen machen wollten, um ihren Durchhaltewillen im Zweiten Weltkrieg zu stärken, nach dem Motto, wenn wir den Krieg nicht gewinnen, was werden dann die Sieger mit uns machen, angesichts dieser massiven Verbrechen? Und das schwingt da mit.
Drei Tagebuchschreiber bzw. zwei Tagebuchschreiber und eine Tagebuchschreiberin stellen Sie auch genau vor mit Details. Was zeigt sich denn in diesen Schriften? Wie viel Wissen hatten die und wie haben die sich dem gegenüber, was da passiert, verhalten?
Das Beispiel von Anna Haag, einer Stuttgarter Sozialdemokratin, sie hat verschiedene Informationen, von denen sie gehört hat, durch beispielsweise einen städtischen Beamter, der die Wasseruhr abgelesen hat und was erzählt hat, durch Freunde und Bekannte, durch Zeitungsartikel, dadurch, dass sie ausländische Sender gehört hat, beispielsweise die BBC-Sendung Deutsche Hörer mit Thomas Mann, hat sie unterschiedliche Informationen gesammelt und miteinander verknüpft und dann sich Gedanken drüber gemacht. Und ihr war ziemlich klar, was da passierte. Und sie war komplett entsetzt darüber. Aber sie wusste jetzt nicht, was sie mit ihrem Wissen tun soll und hatte eben auch Angst vor Konsequenzen. Und das spielte natürlich eine große Rolle, weil das zeigt einfach auch, wie eine Diktatur funktioniert hat.
Jetzt kommen wir also zu dem Ergebnis, dass die Deutschen mehr wussten, als die meisten zugegeben haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Erkenntnis ist nicht neu. Sie zielen auf Differenzierung, auf genaue Dokumentation der Wege, auf denen Informationen geflossen sein können in der Zeit?
Ja, das ist auch unser Anliegen. Wir zeigen, wie Gerüchte und Informationen aus dem besetzten Polen, aus der besetzten Teil der Sowjetunion, wie diese Informationen ins Deutsche Reich gelangt sind. Und das geschah auf ganz unterschiedlichen Wegen, beispielsweise über Feldpostbriefe. Die meisten haben natürlich nicht über die Verbrechen geschrieben, weil es verboten war, aber es gab immer wieder Einzelne, die doch darüber geschrieben haben. Es sind auch Fotos von Erschießungsaktionen entstanden, die dann auch in das Deutsche Reich gelangten. Und man darf nicht vergessen, die alliierten Flugblätter. Es gab ja drei große Flugblattaktionen, die wir in der Ausstellung darstellen. Das sind Fotografien und Informationen über London in diese Flugblätter eingeflossen, auch Fotos von Erschießungsaktionen. Und dieses Material ist in Form von Flugblättern dann über den Deutschen Reich abgeworfen worden. Und das waren ja teilweise 1 Million, in einem Fall sogar 8 Millionen Flugblätter.
Der Holocaust, was wussten die Deutschen? Eine Ausstellung in der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin. Schwarz, weiß, so ist die Welt nicht, aber sie lässt sich mit starkem Kontrast zwischen hell und dunkel besonders plastisch und dramatisch abbilden. Chiaroscuro oder Clair Obscur heißt diese Malweise, die im Barock populär wird. Caravaggio und Rembrandt erstaunen damals mit dramatischen Lichtführungen, mit Gesichtern etwa, die in dunklen Zimmern durch Kerzenschein zum Leuchten gebracht werden. Und bis in die Gegenwart bedienen sich Künstlerinnen und Künstler dieser gestalterischen Effekte. Die Pinault-Kollektion in der ehemaligen Pariser Bourse de Commerce zeigt nun das in einer Ausstellung und meint, das Clair-Obscur, das passe gut in die Gegenwart. Unser Kritiker Eberhard Spreng hat dort unter anderem Werke von Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, Bruce Nauman, Sigmar Polke und Pierre Hugues gesehen.
Rund 100 Werke von knapp 30 Künstlerinnen und Künstlern der Moderne und Gegenwart versammelt die Ausstellung Clair-Obscur im Rundbau der ehemaligen Bourse de Commerce. Kuratiert hat die Schau Emma Lavigne. Die Ausstellung reflektiert den derzeitigen Weltzustand des 21. Jahrhunderts, das immer mehr Brüche und Risse offenbart, die an das frühe 20. Jahrhundert erinnern. Viele zeitgenössische Künstler machen sich zu den Quellen der Kunst auf, weg von der triumphalen Moderne hin zu den Schattenzonen der schwarzen Romantik, des Tenebrismus, des Caravaggismus. Das Hell-Dunkel ist ein sehr dynamisches Oxymoron, ein sehr kraftvoller Gegensatz. In ihm ist die Welt besser abgebildet als in einer aseptischen, künstlichen Lichtfülle. Am besten schaut man auf diese Ausstellung durch eine innere Hell-Dunkel-Brille, erinnert sich also an Caravaggio und all die anderen Meister des Chiaroscuro und legt deren turbulente Zeiten als Filter über den Blick auf unsere verwirrende Gegenwart. Auf die Philosophie der Aufklärung und der Renaissance, ihren Rationalismus und ihre Klarheit, folgten die napoleonischen Kriege, die Europa in ein Blutbad verwandelt haben. Der Tenebrismus eines Francisco de Goya entstand da, aus der Ambivalenz des Verhältnisses von Licht- und Schattenseiten der Geschichte. In der Pariser Schau ist nur ein Künstler zu sehen, der seinen historischen Vorbildern ganz unmittelbar auch in der Wahl der Motive nachfolgt. Der 52-jährige Rumäne Victor Mann. Seinem Werk ist ein ganzer Raum gewidmet. Dieses Herzstück der Schau hat Jean-Marie Gallet kuratiert. Victor Mann glaubt an die Kontinuität in der Geschichte der figurativen Malerei. Er fühlt sich als ein Zeitgenosse der Renaissance-Maler und des 17. Jahrhunderts. Er hat dieselbe Virtuosität beim Umgang mit Licht und Schatten wie die großen Namen aus dieser Zeit, Caravaggio und andere. Hier aber ist es vor allem El Greco. Drei Frauen stecken auf Victor Manns Gemälde Titiriteros im fahlen Licht einer kleinen Flamme ihre Köpfe zusammen. Das ist das emblematische Motiv des Ausstellungsplakats und ein direktes Bildzitat von El Grecos allegorischem Gemälde La Fabula von 1580, das allerdings nicht ausgestellt wird, ebenso wenig wie Werke anderer Meister der klassischen Hell-Dunkel-Malerei. Es geht hier nicht um die Illustration simpler Verbindungen von Alt und Neu, sondern darum, die Dynamik des Helldunkels in der modernen und zeitgenössischen Kunst aufzuspüren, in Video, Fotografie, Malerei und Installation. Eine dramatische Flammfront hinter einer Figur in schwarzem Gewand steuert Videokünstler Bill Viola bei, einen subtilen Übergang von Dämmerungsfarbflächen Wolfgang Tillmanns. Philipp Pareno fasst im Untergeschoss Goyas verfinsterte Pinturas Negras in eine immersive Video- und Soundinstallation. Im zentralen Lichthof unter der Kuppel der Bourse du Commerce zeigt Pierre Huyghe sein potenziell unendliches, bildmächtiges Video Kamata. Ein Skelett in einer Wüste, umgeben von Robotern mit ruhigen, fürsorglichen Bewegungen. Emma Lavigne.
On voit en effet dans le film de Pierre Huyghe.
Pierre Huyghes Film operiert auf der Schwelle zwischen Leben und Tod. Er zerbricht das Zeitkontinuum, lässt zum Beispiel Nacht auf Morgendämmerung folgen. Sensoren steuern in Echtzeit die Montage, die das Material ständig neu zusammenstellt.
Le Montage.
Ist das Ende der Menschheit zu bestaunen? Sind hier Maschinen zu Archäologen geworden? Ist das posthumanistisch und posthistorisch eine erratische, digital gesteuerte Bildfolge ohne jede Dramaturgie? In der chilenischen Atacama-Wüste fahnden die mächtigsten Teleskope der Welt nach dem potenziellen Leben auf den Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems. Hier also in dieser Umgebung vollführen Maschinen Gesten, die entfernt an Bestattungen erinnern. Pierre Huyghe feiert sie als technologisch-metaphysisches Ritual. Claire Obscure ist eine Schau, die in einem elementaren Spannungsraum der Kunstgeschichte meditiert und mitunter verblüffende Assoziationen präsentiert. Das ist trotz des anspruchsvollen Themas sinnlich unterhaltend und bietet unverhohlen Wohlfühlqualität in finsteren Zeiten.
Eberhard Spreng über Claire Obscure in der Pinault-Kollektion in Paris. Wir haben bei Kultur heute immer wieder über Schäden an den Kulturstätten der Ukraine durch russischen Beschuss berichtet. Über 500 Kulturstätten sind in den letzten 4 Jahren in der Ukraine beschädigt oder zerstört worden, auch durch gezielte Angriffe, die also auch Angriffe sind auf die ukrainische Kultur und Identität. Gestern gab es einen Drohnenangriff auf die zum UNESCO-Welterbe gehörende Altstadt von Lviv. Getroffen wurden Gebäude am historischen Bernhardinerkloster und der St. Andreaskirche, ein Gebäude aus der Spätrenaissance. Kilian Heck ist Professor für Kunstgeschichte an der Uni Greifswald und Ukraine-Beauftragter des Deutschen Kunsthistorikerverbandes. Ich habe ihn gefragt, was er über die entstandenen Schäden weiß.
Ich weiß, dass die Fensterscheiben insbesondere im Kloster allesamt gesprungen sind. Und was in den Berichten bisher eigentlich zu kurz kam, war, dass das Bernhardinerkloster, das teilweise in den Mauern 500 Jahre alt ist, das bedeutendste Archiv der Ukraine birgt mit den ältesten Urkunden, die teilweise bis ins 13. Jahrhundert zurückgehen und von daher sehr bedeutend sind. Also da kann man sagen, liegt der Ursprung der ukrainischen Kultur auch mit in den Archivalien. Der Ursprung der Geschichte der Ukraine wird ganz massiv durch diese Dokumente, durch diese Archivalien wiedergespiegelt.
Ja, es ist das zentrale staatliche Archiv der Ukraine, das da untergebracht ist, das historische Archiv eben. Was genau wird denn dort bewahrt?
Ja, also ich war vor einiger Zeit selber dort und war wirklich erstaunt. Das sind Gänge, die sie da durchschreiten, die von oben bis unten mit Konvoluten von Archivalien, von wertvollen Büchern eben auch ganz besonders aus der frühen Zeit bestückt sind. Also teilweise wirklich 700 Jahre alte Dokumente, die natürlich dann auch noch in Latein abgefasst, ganz viel Auskunft geben über die Zeit von Lviv und Lembergs und überhaupt der Westukraine in der damaligen Zeit. Und von daher, dieses Archiv ist auch ganz streng bewacht immer gewesen. Sie kommen da nicht ohne weiteres rein. Ist das Augenmerk der Ukraine auf dieses Archiv immer auch ein sehr, sehr großes gewesen. Und dass jetzt da gezielt auch Drohnen auf die Altstadt von Lviv geworfen werden, das ist natürlich aus der Sicht des Kulturerhalts eine ganz besonders problematische Situation.
Ja, ist ein Archiv, das einen langen Zeitraum umfasst, ursprünglich eingerichtet, wenn ich richtig gelesen habe, von den österreichischen Behörden Ende des 18. Jahrhunderts. Aber es gibt die altpolnische Zeit, die da vertreten ist, die österreichisch-ungarische, die russische, die Herrschaft in Galizien, die ukrainische Volksrepublik dann auch. Das heißt, es ist eigentlich die gesamte ukrainische Geschichte dort mit Dokumenten hinterlegt. Über Schäden an diesen Dokumenten wissen wir aber nichts.
Also ich weiß nur nach Auskunft des Leiters des ukrainischen Archivdienstes, ich habe gestern Abend da noch eine Nachricht bekommen, dass die Dokumente selber wohl nicht beschädigt seien. Also das ist erstmal eine beruhigende Auskunft. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass wenn unmittelbar, also wirklich in wenigen Metern Abstand eine solche Drohne einfliegt und ein Gebäude trifft, was Teil dieses Bernhardinerklosters ist, dann muss man sich wirklich allergrößte Sorgen machen, was jetzt künftige auch Angriffe, die ja nicht auszuschließen sind, auf Lviv möglicherweise verursachen werden.
Man hat ja einiges evakuiert aus Archiven, aus Museen, auch aus Kirchen. Hier dieses Archiv ist nicht evakuierbar.
Das ist eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. Meine Auskünfte sind auch jetzt inzwischen schon 2 Jahre alt. Ich kann Ihnen auch aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen nicht genau Auskunft geben, was aus diesem Archiv möglicherweise in sichere Depoträume verlagert wurde und was nicht. Es gibt auf jeden Fall immer noch das gültige Gesetz, dass Kulturgut aus der Ukraine, wozu auch Archivalien gehören, nicht außer Landes gebracht werden darf, weil man nicht ein defizitistisches Signal sozusagen damit senden möchte. Das heißt also, man möchte die eigene Kultur auch auf jeden Fall im Lande behalten, um damit auch ein Zeichen des Widerstands gegen den Aggressor zu setzen.
Kilian Heck über einen russischen Drohnenangriff auf das UNESCO-Welterbe im ukrainischen Lviv. Das Museum der Moderne in Berlin, das kann nicht 2029 eröffnet werden. Damit beginnt die Kulturmeldung mit Karin Fischer.
Ja, denn der bis zu 16 Meter in die Tiefe reichende Rohbau am Kulturforum ist feucht. Das steht in dem halbjährlichen Bericht über die Baumaßnahmen, den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer regelmäßig dem Haushaltsausschuss des Bundestags vorstellt, der heute nicht öffentlich tagte. Der Berliner Tagesspiegel hatte zuerst berichtet. Ein Sanierungskonzept ist beauftragt, es gibt aber noch keine Ergebnisse und keine Kostenschätzung. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau dazu im Deutschlandfunk Kultur.
Das Museum der Moderne steht ja mitten im Schwemmland der Spree. Das ist an sich ein ganz guter Baugrund, aber der ist eben ziemlich feucht. Und deswegen sind auch alle umgebenden Bauten gar nicht mit Tiefgeschossen ausgestattet worden. Nicht einmal die Staatsbibliothek, die hat schon tiefere Geschosse, aber eben nicht bis 16 Meter auf den Boden runter. Das ist einfach sehr, sehr tief. Da kann man ein ganzes Mietshaus reinstellen. Und ja, das ist genau das Problem. Dort ist es feucht. Man wusste das auch, weil es haben ja wirklich alle Fachleute vor diesem Standort gewarnt. Sogar die Museen wollten nicht an diesem Standort bauen. Es ist ein rein politischer Bau an dieser Stelle geworden. Dass man an einer anderen Stelle hätte billiger bauen können, einfacher, das wäre möglich gewesen, aber nicht so repräsentativ. Dafür müssen wir jetzt zahlen.
Berlin Modern gilt bereits jetzt als der teuerste Museumsneubau in der deutschen Geschichte. Die Entscheidung über den Standort am Kulturforum zwischen Philharmonie und Neuer Nationalgalerie geht zurück auf die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU. Bundeskanzler Friedrich Merz hat seinem Kulturstaatsminister den Rücken gestärkt. In der Regierungsbefragung im Bundestag sagte er, es sei unvermeidlich, dass wer sich in schwierige Debatten begebe, auch umstritten sei. Jedenfalls, wenn er Position beziehe und Entschlüsse fasse, die naturgemäß nicht bei allen auf Zustimmung stießen. Er habe mit Weimar über die jüngsten Debatten gesprochen. Merz fügte hinzu, Wolfram Weimar hat mein Vertrauen.
Wann tritt das in Kraft?
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Viel Rascheln mit viel Papier und ein Satz, der inzwischen zum geflügelten Wort geworden und im Museum gelandet ist. Das Haus der Geschichte in Bonn soll und will jetzt auch den Verkäufer des berühmten Schabowski-Zettels zur Öffnung der Berliner Mauer öffentlich machen. Im jahrelangen Rechtsstreit mit einem Journalisten lenkt es ein und akzeptiert die gerichtliche Entscheidung. Die lautete, dass es Auskunft darüber geben muss, wer den handgeschriebenen Zettel für 25.000 Euro verkauft hat. Mehr als 1 Million Schulkinder der Klassen 4 und 5 bekommen demnächst ein Buch geschenkt. Seit 1997 gibt es die Gutscheinaktion zur Leseförderung. Eigens für den Welttag des Buches am 23. April wurde jetzt ein Comicroman verfasst, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Stiftung Lesen mitteilen. Es heißt »Der fliegende Klassenscooter« und es gibt ihn auch für blinde, seh- oder lesebehinderte Kinder in Brailleschrift, Großdruck oder als Hörformat.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Vielen Dank. Der Tag in Berlin mit einem neuen Klimaschutzprogramm und die Reaktionen des Iran auf die Vorschläge der USA. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.